Ich will vielleicht zu Beginn auch nochmal ausdrücken, wie dankbar ich für dich wirklich gewesen bin und wie erfüllt ich zurückgekehrt bin. Ich fand, das waren wirklich ganz bedeutende und ganz bedeutsame Tage, die wir dort erlebt haben. Ich war schon auf vielen MV-Konferenzen, ich bin schon oft dankbar und glücklich nach Hause gefahren, aber diese war doch vielleicht die beste und stärkste Konferenz, die ich so im MV erlebt habe. Bin unglaublich dankbar dafür. Viele haben mir erzählt, dass sie schon lange nicht mehr so intensiv und dicht die Gegenwart Gottes erlebt haben, dass Gott so viel und so deutlich zu ihnen gesprochen hat. Und dafür wollen wir natürlich unglaublich dankbar sein. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne am 16. Juni, wenn wir als Gruppenleiter, Teamleiter der Gemeinde zusammen sind, dass wir den Abend öffnen wollen und jeder eingeladen ist und wir einfach einander erzählen wollen, was denn passiert ist und was der Einzelne mit Gott erlebt hat, aber auch auszutauschen über sonst, wie es war, was wir wahrgenommen haben, vielleicht auch einige Fragen anzusprechen und auch so zu überlegen, was wir für uns als Dukas-Gemeinde mitnehmen möchten. Von daher haltet doch gerne den Abend frei, sei dabei am 16. Juni. Wir sind ja die Wochen im Bibelprojekt über die Psalmen und die ganze letzte Woche haben wir uns die Kategorie der Klagepsalmen angeschaut und haben uns die letzte Woche begleitet. Obwohl mir ehrlicherweise nach der wirklich nicht so nach Klagen zumute war, war ich doch total dankbar für die ganze Bandbreite des Lebens, die so vor Gott Platz hat. Das Feiern Gottes, die Stille vor Gott, aber auch die Klage zu Gott um seine Hilfe. Ein paar Tage vorgespult sind wir heute Pfingsten, wieder an einem ganz besonderen Tag in der Kirchengeschichte oder im Kirchenkalender. Robert hat es schon angeteasert, wir feiern Pfingsten. Und das sind ja immer zwei große Dinge, nämlich einerseits, dass wir den Geburtstag der Kirche feiern, dass Gott diese Riesenbewegung gestartet hat, die heute überall auf der Welt vertreten ist und seine Nachricht verkündet und wir als Dukas Teil davon sind. Aber auch eben, dass der Heilige Geist gekommen ist und sich uns geschenkt hat und wir in ganz enger und intensiver Nähe mit ihm leben dürfen. Und ich habe mich die Woche gefragt, wie soll ich das denn alles unter einen Hut bringen, die wirklich, die Klagepsalmen, Gemeinde Jesu und die dritte Person der Dreieinigkeit. Und wahrscheinlich wird das heute die längste Predigt meines gesamten Lebens, habe ich gedacht. Aber zum Glück für euch war ich doch so platt von der wirklich, dass mein Kopf noch nicht so richtig funktioniert hat. Und daher wird die Predigt tatsächlich ein bisschen kürzer als normalerweise. Und ihr dürft aber als Anwendung der Klagepsalmen dann Gott klagen, warum der Prediger heute so lame gewesen ist. Dann haben wir eine richtig schöne runde Sache und so ähnlich. Ich will Folgendes machen. Ich will erstens sprechen über die Gnade der Klage, zweitens über Klage und Gemeinde und drittens, welchen Unterschied der Heilige Geist macht. Wenn ihr mitlest diese Woche die Klagepsalmen, dann wisst ihr, dass heute Psalm 13 dran ist und den lese ich euch gerne vor. Ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange willst du dich noch vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange doch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Liebe vertrauen und von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Soweit Psalm 13. Ein paar Beobachtungen. Dieser Klagepsalm, der ist kurz. Wenn ihr die Woche mitgelesen habt, die Klagepsalmen können viel länger und viel ausführlicher sein, die innere Gefühlslage in allen Facetten aller Breite Gott ausdrücken. Dieser Psalm ist eher kurz und prägnant, vielleicht für die von uns, die viele Worte für ein bisschen überflüssig halten. Worüber klagt David? David klagt, dass die Situation, in der sie sich befindet, dass die schon so lange anhält. Seine Klage ist, wie lange noch, Gott? Vers 3, wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? David ist müde, die Spannung auszuhalten, in der er steht, zu warten, bis die Sache endlich geklärt ist, die Traurigkeit, den Kummer auszutragen. Er möchte, dass es endlich vorbei ist, dass endlich ein Punkt kommt, dass die Sache sich endlich klärt. Obwohl wir dieses Leben von David relativ gut kennen, sind die Gelehrten sich nicht einig, in welcher Situation David diese Klage geschrieben hat. Aber es geht gar nicht so sehr darum, was er erlebt, sondern dass es eben schon so lange dauert und David einfach nicht mehr kann, weil es sich so hinzieht. Eine weitere Beobachtung ist, dass David sich sicher ist, dass Gott die schwierigen Umstände eigentlich ändern könnte. Er ist aber nicht beendet. Möglicherweise hat Gott vielleicht gar nichts mit der Situation zu tun. Vielleicht hat David sich alles selber eingebrockt. Vielleicht ist er auch selber schuld an der ganzen Situation, die er steckt. Aber dennoch bringt David es wie zusammen und sagt, Gott, du könntest was machen. Du könntest mir helfen. Vers 2, wie lange noch her willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange darf mein Feind auf mich herabsehen? Mit anderen Worten, Gott, du könntest doch. Warum setzt du dem nicht ein Ende? Wie lange soll ich so weiterleben? Wie lange soll es noch weitergehen? Und zuletzt Vers 3. Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Das ist was Grundsätzliches. Gott, ich brauche dich hier. Wie lange soll ich das machen ohne dich? Wenn mal scheinst du mir nicht, wo bist du überhaupt? Ich kann dich gar nicht mehr sehen. Ich kann dich mir gar nicht wahrnehmen in all dem, was hier passiert. Wo bist du? Zeig dich mir. Was David sich wünscht, sagt er dann auch so in Vers 4. Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut. Wonach David sich sehnt, ist so die Zuwendung Gottes. Sieh mich, antworte mir, gib mir Mut. Lass mich wissen, dass du bei mir bist. Lass es mich sehen, dass ich von dir gesehen bin. Eine letzte Beobachtung. Meistens gibt es in diesen Klagepsalmen, die ja sehr, sehr ausführlich sein können, einen Vers oder eine Sequenz, wo der Klagende dann doch Gott sein Vertrauen ausspricht. Und hier ist es der letzte Vers. Doch ich will auf deine Liebe vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Und hier spürt man etwas von der Intensität zwischen David und seinem Gott. Diesen Psalm kann er überhaupt nur schreiben, weil Gott für ihn so etwas Persönliches ist, weil er weiß, Gott hört mich, er ist ein Gegenüber, er nimmt mich wahr, er wird mir zuhören, wenn ich so mit ihm rede. Ansonsten bräuchte ich ja gar nicht so mit ihm sprechen. Und er weiß, er kann seine ganze Not, seine ganze Klage so formulieren. Und dass Gott zuhört, ist ja schon Ausdruck seiner Gnade und seiner Treue. Und deswegen will sich David dann auch daran erinnern, was Gott ihm schon Gutes geschenkt hat. Er möchte das auf keinen Fall vergessen. Deswegen in aller Not, in aller Klage, in allem Schmerz. Danke Gott, was du mir schon geschenkt hast. Was wir diese ganze Woche über gelernt haben, ist, Gott kann mit unseren ganzen menschlichen Themen umgehen und wir müssen es überhaupt nicht vornehm zurückhalten. Wir dürfen das ganze Herz wirklich so ausschütten, wie es da ist. Und wer so lernt, mit Gott zu reden, der gewinnt eine Sache, nämlich Tiefe. Wer sich Gott in seiner Not so verletzlich zeigt, so offen und ehrlich macht, der lässt ja Gott automatisch auch so tief an sein Herz ran. Der bekennt seine Abhängigkeit. Der bekennt, dass er Gott wirklich auf den Tiefen seines Lebens braucht. Zweitens, ein Gedankensprung. Wir feiern heute die Geburtsstunde der Kirche. Die Geschichte mit dem Volk Gottes ist schon viel länger, aber es ist doch die Geburtsstunde der Kirche, dieser Gruppe von Menschen aus Heiden und aus Juden. Wenn man das Neue Testament danach fragt, was denkt Gott, was denkt Jesus, was denken die Autoren über die Gemeinde, die Kirche, dann ist es fast atemberaubend, das Bild, was da von Gemeinde Jesu gemalt wird. Wie über Gemeinde Jesu gedacht wird. Kirche ist nicht ein Gebäude, was so in Deutschland das Erste ist, woran man denkt, sondern es ist tatsächlich das Volk Gottes. Gemeinde sind die Menschen, die zu Gott gehören und dessen König von allen Jesus ist. Und in jedem dieser Bürger oder in dem jeder, und in diesem Volk ist jeder Bürger dieses Volkes gleich wichtig. Egal aus welcher Nation, welchem Hintergrund, wo immer du auch herkommst, welchem Stand, welchem Alter, welcher Bildung, welcher gesellschaftliche Bedeutung du hast, dieses Volk wird nicht danach gemessen, wer bist du und was hast du und was kannst du, sondern es wird dadurch gemessen, dass Jesus dein Leben erkauft hat, dass Jesus dich erkauft hat und dass er dich zugehörig gemacht hat zu seinem Volk. An anderen Stellen im Neuen Testament wird es dann noch persönlicher, noch intimer. Wir werden als eine Familie Gottes bezeichnet. Als Kinder des Vaters im Himmel. Das heißt, wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Und früher hat man sich das auch so vorgestellt. Hier ist Bruder XY, hier ist Schwester sowieso. Und haben uns das ein bisschen abgewöhnt. Aber das sind wir eigentlich, Glaubensgeschwister. Und so sollen wir auch einander behandeln, wie Familienangehörige. Wo jeder wichtig ist, wo man aufeinander achtet. Wo man einander kennt, auch einander erträgt und wo man wirklich auch weiß, was den anderen bewegt. Wir sollen einander trösten, sagt die Bibel, wir wollen einander ermutigen. Wir sollen sogar manchmal einander ermahnen, was man nur macht, wenn man den anderen wirklich gut kennt. So sehr wollen wir Teil aneinander geben und haben. Ein anderes Bild ist, dass wir als Braut bezeichnet werden. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Die Braut ist ja der Stolz des Bräutigams. Er hat um sie gekämpft, er hat um sie geworben und er hat sie gewonnen. Und wie reagiert die Braut? Sie liebt den Bräutigam zurück. Wir sind die Braut von Jesus. Er ist der Bräutigam voller Stolz auf seine Braut. Und wir lieben den Bräutigam zurück. Ein anderes Bild ist das des Leibes, des Körpers, das kennt ihr. Jeder von uns ist wichtig. Jeder ist ein Glied des Leibes. Jeder hat eine wichtige Funktion, die nur er erfüllen kann und die den Leib stärken soll und funktionstüchtig machen soll. Ich könnte noch ganz andere Bilder hinzufügen, die in den Tempel, die Herde Gottes. Wenn wir über Kirche oder Gemeinde nachdenken, dann ist es erstaunlich, es ist atemberaubend, was Gott für Bilder benutzt, um zu sagen, ihr seid meine Braut, ihr seid meine Familie, ihr gehört zu mir. Was da an Zuspruch dann rüberkommt, was da für Begeisterung rüberkommt. Und auch großartig, was das mit uns machen darf und was wir leben sollen. Und so sehr es an vielen Stellen gelingt und aufbricht und Kirche für viele Menschen so einen positiven Unterschied macht, so gibt es trotzdem aber auch Grund zur Klage, wo Gemeinde nicht diesem Bild entspricht, nicht das lebt, was es eigentlich leben sollte. Nun ist es unserer Kultur üblich, dass man am Geburtstag eher feiert, was geworden ist, anstatt über das zu reden, was am Geburtstagskind vielleicht noch nicht so ist, wie es sein sollte, aber weil irgendwie Bibelprojekt ist und Klagepsalm und so weiter, lass es mich dennoch mal machen. Es stimmt, dass Gemeinde Jesu nicht immer das ist, was es sein sollte. Ich habe in der Vorbereitung eine lange Liste geschrieben, was alles nicht an Gemeinde Jesu funktioniert und dachte erst, ich trage es euch vor, aber dann dachte ich, nee, ist doch keine gute Idee. Ich will stattdessen ein paar konkrete Dinge nennen, bei denen vielleicht Menschen aus unserer Mitte an uns leiden, an dem Leib, der hier konkret vor Ort ist. Wir sind als Lukas eine Gemeindefamilie, als Glaubensgeschwister zusammengestellt. Und dennoch ist es so, behandeln wir einander nicht immer wie Geschwister. Vielleicht hättest du Hilfe gebraucht oder hast sogar um Hilfe gebeten, aber keiner deiner Geschwister hat es gesehen, hat es mitgekommen oder dich gehört. Und ganz ehrlich, das ist Grund zur Klage, weil Gott es sich eigentlich anders gedacht hat. Vielleicht hast du einen Konflikt mit Menschen aus der Gemeinde und du leidest darunter, wie ihr miteinander umgeht. Und du denkst, ey, wir sind doch Glaubensgeschwister, wir folgen doch Jesus nach. So können wir uns doch nicht behandeln, so wollen wir doch nicht miteinander umgehen. Das sollte nicht so sein. Recht hast du. Bei uns sollten wir uns anders behandeln. Und wenn das nicht so ist, dann ist das Grund zur Klage. Oder andersherum. Du denkst, Mensch, wir sind doch Menschen, die von der Vergebung Jesu leben. Wir sind doch Menschen, die Liebe Gottes ausgegossen ist. Wie kann man ihr einander nicht vergeben? Wie kann man nicht doch einander wieder versöhnen, wenn es mal zum Streit gekommen ist? Grund zur Klage. Wenn es nicht gelingt. Oder du leidest, weil Menschen sich nicht so beteiligen, nicht ihren Platz im Leib einnehmen und du merkst, es liegt mehr Gewicht auf dir, als sein sollte. Grund zur Klage. Oder hast du Dinge probiert zu initiieren und zu machen und zu tun und es ist nicht so geworden und das Grund zur Klage. Oder die Leitenden, die eingesetzt sind als geistige Vorbilder der Herde, haben an dir versagt, sind über ihre eigenen Füße gestolpert, haben sich versündigt, haben nicht gehandelt, wie sie eigentlich hätten handeln müssen. Oder du leidest an ihren Macken, an ihren Begrenzungen, an ihren unweisen Entscheidungen. Grund zur Klage. Und manchmal ist es auch nicht leicht auszuhalten, wenn Menschen Gott ganz stark erleben, ganz intensiv erleben und offensichtlich von Gott reichlich gesegnet werden und man selber geht gerade durch eine schwere Zeit. Das ist bei dir auch so oft der Wirklich. Du hörst von anderen, was die mit Gott erlebt haben und deine Erwartungen sind vielleicht nicht so eingetroffen und du ringst mit denen. Gott, wie lange denn noch? Warum hast du denn nicht? Und zur Klage. Wenn man mit Gemeinde Jesu lange unterwegs ist, dann erlebt man tatsächlich beides. Die Momente von Gemeinde at its best, die Kraft des Evangeliums, die Liebe von Geschwistern, die Verbundenheit im Heiligen Geist, die Einheit, die Gott schenkt und wo Dinge möglich sind, die man woanders gar nicht erleben kann. Und man erlebt aber auch alles Mögliche an menschelnden Themen. Auch hier bei uns gibt es Konflikte, manchmal Streit, Lieblosigkeit, Leitungsversagen, Egoismus. Und man muss wirklich lernen, damit umzugehen. Wenn man sich immer mal wieder denkt, was ist denn das hier? So soll es doch nicht sein, es sollte doch anders sein. Und ein Weg, den die Bibel uns anbietet, mit all dem umzugehen, ist es, Gott zu klagen. Ein Weg, den Gott dir anbietet, wenn du so etwas erlebt hast oder gerade erlebst, ist es, dem Herrn der Kirche es zu klagen. Zu sagen, Gott, so hast du doch anders vorgestellt. Es sollte doch anders sein. Wenn du Leute in unserer Gemeinde triffst, die seit 50, 60 Jahren, davon gibt es ja eine Reihe Leute, die schon als Babys hier reingeboren sind und heute im Seniorenalter sind, dass die nicht gegangen sind, dass die diese Gemeinde geliebt haben, ist, weil sie zwei Dinge gelernt haben. Gott die Dinge zu klagen und den Menschen zu vergeben, die an ihnen schuldig geworden sind. Und Vergebung ist heute ein anderes Thema, aber das gehört auch dazu. Aber sie haben eben auch gelernt, dem Herrn der Kirche die Dinge zu klagen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Oder wo es nicht war, wie sie es gebraucht und wie sie es gewünscht hätten. Ich habe auch eine Phase in meinem eigenen Leben, da gehörte die Klage über bestimmte Dinge in der Gemeinde zu meinem alltäglichen Gebet. Ich war getroffen von Umständen, die nicht gut waren, die auch nicht richtig waren. Aber ich hatte an der Stelle die Klappe zu halten, es auszuhalten, einfach treu zu bleiben, zu segnen, nicht die Themen auszubreizen, nicht anzuheizen, sondern einfach zu dienen, Gott und Menschen dennoch zu lieben. Die Themen mit meinem Gott auszumachen, ihm hinzuhalten, ihm zu sagen, Gott, wie lange noch? Wann kommt's? Beende es. Das, was wir lernen dürfen. Damit sind wir beim letzten Punkt. Der Heilige Geist, Gott in uns. Damals am Pfingstfest passierte etwas, dass dieses lang angekündigte Ereignis, was schon viele Jahrhunderte vorher angekündigt war, passierte nämlich, dass Gott nicht nur einzelne Menschen mit dem Geist Gottes erfüllte, sondern dass alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, die Jesus Christus glaubten und ihn zum Retter und Herrn ihres Lebens machten. Der Geist Gottes fiel auf Juden und er fiel auf Heiden, er fiel auf Männer und auf Frauen, auf alt und auf jung. Und jeder dürfte erfüllt werden von Gott selbst. Die Liebe Gottes wurde in ihr Herz eingegossen, der Heilige Geist öffnete ihnen ihre Augen für die Realitäten des Reiches Gottes. Glaube wurde geschenkt, sie wurden hineingefüllt in die Wahrheiten der Schrift. Weißt du, der Heilige Geist, der begleitet uns nicht nur von der Seite und schaut auf unser Leben und guckt, was er machen kann. Es ist noch intimer. Der Heilige Geist, die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott nimmt Raum in uns auf mysterische Art und Weise. Er lebt in uns. Er kommuniziert mit uns. Er bestätigt immer wieder, dass wir seine Kinder sind. Er führt uns in die Wahrheit. Er formt unser Leben. Er bringt die Frucht des Geistes hervor. Manchmal schenkt er uns die Gaben des Heiligen Geistes und bringt uns in ganz enger Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Macht uns Jesus groß. Und dieses Thema, dass der Heilige Geist dafür da ist, Gott, Jesus in uns groß zu machen, ist auch für unser Thema total wichtig. Johannes schreibt im 15. Kapitel, wenn ich beim Vater bin, sagt Jesus, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Himmel kommen und bezeugen, wer ich bin. Und in 16,13 sagt Jesus, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Der Heilige Geist, wenn unser Leben ist und in uns wohnt, was macht er? Er möchte in uns Jesus groß machen. Er wird uns Jesus vor Augen malen. Er wird uns die Herrlichkeit von Jesus zeigen. Und was ich uns sagen möchte, wenn Leid oder Schmerz unser Leben trifft, wenn wir Grund haben zu klagen, wenn die Gemeinde nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte, eine Sache wird der Heilige Geist dennoch immer tun. Er wird uns bei Jesus anbinden und Jesus in uns groß machen, ihm seine Herrlichkeit uns vor Augen malen, sodass wir an ihn angebunden sind. Jesus soll der Anker unseres Lebens sein, der Fels in der Brandung, die Liebe, die uns durchträgt und erhält. Im Alten Testament bei Nehemia gibt es diesen bedeutenden Vers, der für mein eigenes Leben immer wichtiger wird. Da sagt Nehemia, die Freude am Herrn, das ist meine Stärke. Und wisst ihr, wer das sagen kann? Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir aufwachsen, und so ist es bei mir meistens auch immer noch, dann hoffen wir, dass wir in den Umständen unseres Lebens Freude finden, dass alles schön und gut ist, alles seinen Platz findet. Aber je älter wir werden und wir merken, dass es viel schwieriger ist, aber alles gut ist, desto mehr wird klar, die Freude am Herrn muss meine Stärke werden. Und es will der Heilige Geist tatsächlich auch wirken, dass so eine Freude an ihm mein Leben erfüllt, die immer mehr unabhängig ist von dem, was gerade so passiert. Dass er Quelle wird, Ziel wird, Sinn wird, Freude wird. Weißt du, vielleicht benutzt Gott auch gerade die schwierigen Umstände deines Lebens, damit der Heilige Geist in dir Jesus größer machen kann und Jesus mehr und mehr die Freude deines Lebens wird, er die eigentliche Freude deines Lebens wird. Du wegkommst davon zu gucken, passt alles in meinem Leben und findet alles sein, und dann geht's dir gut? Dann zu sagen, nein, eigentlich geht's mir immer häufiger gut, weil Jesus der die Freude meines Lebens ist. Und das passiert besonders in den Zeiten, wo es eben nicht so gut ist. Womit ich euch so ein bisschen lassen möchte, ist, dass es beides zusammen funktioniert. Die Klage darüber, Gott, wie lange noch? Tu etwas, schau, mach. Und gleichzeitig, dass der Heilige Geist in dieser Zeit die Freude an Jesus mehrt und größer macht und schöner macht und ihn die Dinge formt, die er formen möchte. Und du tiefer und enger und näher mit Jesus verbunden bist als je zuvor. So kommt der Klagepsalm und Pfingsten zusammen. Und vielleicht können wir gleich im Moment ruhig sein. Und ich würde euch einladen, mit Jesus einmal kurz zu sprechen oder den Heiligen Geist einzuladen, zu sagen, Jesus, Heiliger Geist, mach mir Jesus größer. Mach Jesus zur eigentlichen Stärke meines Lebens, die Freude am Herrn, mach die zu meiner Stärke. Komm und nimm dir Raum in mir und lass dich, Jesus, in mir verherrlichen, dass mein Staunen und mein Blick an Jesus immer größer und immer stärker wird. Und gleichzeitig darfst du sagen, und dennoch verändere meine Umstände, brich herein. Gott, das ist hier nicht gut. Wenn du möchtest, würde ich gleich einen Moment der Stille nehmen und du darfst es deinem Herrn einfach so sagen. Und diese beiden Bitten ihm formulieren. Lass uns einen Moment ruhig und still sein und das so vor ihn bringen. Jesus, ich möchte dir danken für Pfingsten, ich möchte dir danken für den Heiligen Geist, ich möchte dir danken, dass dein Geist Jesus in uns groß macht. Und ich möchte dich bitten für uns als Lukas-Gemeinde, dass die Freude am Herrn unsere große Stärke ist und dass du sie immer weiter vermehrst und dass jeder einzelne Lukianer von uns, dass das seine große Stärke ist, die Freude am Herrn. Und trotzdem danke ich dir, dass wir alles sagen dürfen, was zwickt und was wehtut und wo Not ist und wo wir sagen dürfen, was schmerzt und worüber wir traurig sind. Ich danke dir, dass du beides aushalten kannst, dass du beides hören kannst. Und Jesus, ich möchte besonders nochmal beten für all die, die gerade wirklich in Schwierigkeiten sind. Und ich möchte dich bitten, dass du das schenkst, was dein Geist tun möchte, dass die Freude am Herrn wächst und wächst und wächst. Und dass deine Grundmelodie ihres Lebens immer stärker und immer lauter wird, die bisher im Hintergrund mitgeschwungen hat. Und dass nicht mehr die Schwierigen und Spannungen des Alltags das vorlaute Geräusch sind, sondern die Melodie, dass du Teil ihres Lebens bist, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie mit dir gehen dürfen, dass das mehr und mehr bedeutend wird. Und ich glaube, ich darf es einzelnen von euch zusprechen, dass das etwas ist, was der Geist Gottes gerade in deinem Leben tut. Die Freude am Herrn zu stärken. Die Freude am Herrn zu stärken. All das beten wir in dem wunderbaren Namen von Jesus. Amen.